Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results – Märkte aktuell. Mein Name ist Jennifer Stegelmeier und ich vertrete heute meinen Kollegen Sebastian Neckel und spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Wir stellen uns heute die Frage, ob Deutschland durch die Lockdowns mit einem blauen Auge davonkommt und was 2021 passieren wird. Großbritannien und die EU, finden sie ein Handelsabkommen oder doch erst nächstes Jahr? Wie sieht es in den USA aus? Trump ist immer noch an der Macht. Macht er das Leben von Joe Biden schwer? Was macht China aktuell und wie sieht es mit der Währungsstrategie aus? Und auch Asien-Pazifik-Staaten. Inmitten der Handelsstreitigkeiten mit der USA und China gibt es 14 andere Asien-Pazifik-Staaten, die sich mit China zu einem Freihandelsblock vereint haben. Was hat das für Auswirkungen für Deutschland? Hallo Uli, die letzten Male haben Sebastian und du über das Wachstum vom Bruttoinlandsprodukt gesprochen. Wir hatten da ja im zweiten Quartal ein Minus, im dritten Quartal ein Plus von 8,2%. Und du hast gesagt, der November-Lockdown würde tatsächlich 0,5% vom Wachstum nochmal herausschälen. Ist das in den jetzigen Prognosen schon so abbildbar, dass das weniger dynamisch ist?
Also zunächst mal, hallo Jenny, freue mich wirklich, diesen Podcast heute mit dir zu machen. Nichts gegen den Sepp, aber das ist auch mal schön. Die Prognosen sind ja tatsächlich nochmal angehoben worden, um direkt auf den Punkt zu kommen. Mit der Aussicht auf Impfungen haben nicht nur die Deutsche Bank, sondern viele andere Institutionen auch die Prognosen angehoben. Die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft, vor allen Dingen in Deutschland, waren sogar im November positiv. Man darf ja nicht bei diesem Lockdown vergessen, dass die Industrie, der Einzelhandel offen ist. Das Gastgewerbe ist betroffen negativ und das Gastgewerbe hat zwar viele Beschäftigten, aber nicht so viel Anteil am Bruttoinlandsprodukt. Also insofern, ja, ist das drin und wir erwarten vor diesem Hintergrund natürlich eine abnehmende Dynamik der wirtschaftlichen Erholung vom dritten in das vierte Quartal. Das ist aber auch normal. Und dann eine Beschleunigung wieder, wenn wir aus dem Winter rauskommen und die Wärme plus die Impfstoffe hoffentlich dann weitere Öffnungen möglich machen. Also unterm Strich positiv. Deutschland hängt da wirklich am Welthandel und auch an Asien. Asien erholt sich sehr gut und vor dem Hintergrund gucken wir recht optimistisch in das Jahr 2021.
Jetzt hast du es eben auch schon angesprochen mit den Impfstoffen. Jetzt wird natürlich auch viel geredet, ob das dieses Jahr oder erst nächstes Jahr tragen wird. Impfstrategien, Impfzentren werden schon sozusagen positioniert. Wir haben jetzt auch wieder den zweiten Lockdown, also der November-Lockdown wird verlängert. Hast du im Gefühl, ob das dann auch nochmal, ich sag jetzt mal, das Wachstum mehr beschränken wird oder trotzdem, so wie du eben gesagt hast, dann ins Jahr 2021 doch wieder positiver auslaufen wird?
Ja, wir müssen natürlich gucken, wie die Menschen auf die einzelnen Maßnahmen reagieren und wie die Fallzahlen runtergehen. Wenn die Politik tatsächlich an 50 Inzidenzen pro 100.000 festhält, wird dieses Ziel voraussichtlich in 4 Wochen schwierig zu erreichen sein. Also müssen wir wohl davon ausgehen, dass wir auch weitere Beschränkungen haben werden. Im Januar, möglicherweise im Februar. Der Kanzleramtsminister Braun hatte ja schon den März genannt. Das kann durchaus sein auf der realwirtschaftlichen Seite. Aber nochmal, das betrifft natürlich insbesondere Bereiche, die viele Beschäftigte haben, aber relativ überschaubar zum Bruttoinlandsprodukt beitragen. Und da auf der anderen Seite Asien eben wieder auf Vorkrisenniveau ist, insbesondere China, der Welthandel hier wieder besser läuft, nehmen wir an, dass unterm Strich das Bruttoinlandsprodukt weniger stark getroffen sein wird, in jedem Falle als im ersten Halbjahr und zweiten Quartal diesen Jahres, aber auch insgesamt wir mit einem blauen Auge, ich würde es mal so rum ausdrücken, da durchkommen und dann vor allen Dingen im weiteren Jahresverlauf eine Erholung sehen dürften.
Das hört sich ja dann schon mal gut an für Deutschland. Wohingegen, wenn man beispielsweise mal ins Nachbarland Großbritannien schaut, hat Boris Johnson jetzt auch gesagt, dass sie ein fantastisches Abkommen für Großbritannien gemacht haben, mit dem engsten Verbündeten Kanada. Jedoch ist es natürlich so, dass im Januar der Rückzug von Großbritannien aus der EU ansteht und auch der weitere Handel mit anderen Ländern in der Europäischen Union steht ja so ein bisschen in Frage. Ist es denn überhaupt noch möglich, dann ab Januar sozusagen den Handel gut zu absolvieren für die Unternehmen, gerade was Import, Export angeht, dadurch, dass ja Entscheidungswege eingehalten werden müssen?
Ja, ich fand die Äußerung von Boris Johnson ausgesprochen spannend, weil er ja explizit Elektroautos und Sekt und solche Dinge anspricht, also Güter. Tatsächlich ist aber die Industrieproduktion oder nimmt einen Anteil von unter 10% des Bruttoinlandsprodukts in Großbritannien ein. Der viel größere Teil sind die Dienstleistungen. Hier exportieren sie auch. Und da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, welchen Einfluss hat das, wenn der Brexit nicht gelingt? Michel Barnier hat gerade wieder geäußert, dass er einen triftigen Grund braucht, um nächste Woche tatsächlich in Großbritannien aufzuschlagen, um weiter zu verhandeln. Den sieht er im Moment nur bedingt. Insofern muss man sich, glaube ich, darauf einstellen, dass der Brexit möglicherweise nicht mehr entschieden wird in diesem Jahr, weil, wie du ja richtig sagst, die Entscheidungswege einzuhalten sind, weil die europäischen Länder noch zustimmen müssen. Es geht nach wie vor um die drei Punkte Playing Level Field, also Wettbewerbsbedingungen, die gleich sein sollen, um die Fische, die ganz nebenbei nur 0,03 des britischen Bruttoinlandsprodukts ausmachen und natürlich das wichtigste Thema fast die irische Grenze. Hier hatte auch Joe Biden nochmal interveniert und hat gesagt, also er möchte in jedem Falle, dass das Freitagsabkommen bestehen bleibt. Ich glaube, unterm Strich haben wir ja schon gesehen, dass Großbritannien sehr stark leidet, vor allen Dingen unter Corona, unter dem Lockdown, minus 20% im zweiten Quartal. Wenn wir hier Impfstoffe haben, dann sollte das zumindest mal für den Moment für Großbritannien wahrscheinlich das Thema Brexit überdecken. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir dann in das nächste Jahr hinein eine Verlängerung kriegen und entsprechende Übergangsfristen.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, Großbritannien leidet so ein bisschen. Die haben natürlich auch die Lockdowns teilweise stärker ausgeübt, wie das hier in Deutschland der Fall gewesen ist. Was hat das denn für eine Auswirkung auf den Wechselkurs, wenn wir uns da jetzt mal Euro-Briten uns anschauen?
Der Wechselkurs ist eigentlich relativ stabil, so um die 0,9 zum Euro, also Euro-Pfund. Es geht immer dann, wenn wir über einen ungeordneten Brexit gehen, so Richtung 95. Wenn wir über einen geordneten Brexit reden, geht es Richtung 85. In diesem Band werden wir wahrscheinlich noch eine Weile sein, also um die 0,9 herum. Wie gesagt, die Impfung sollte da für den Moment mal wichtiger sein als sogar der Brexit für die britische Wirtschaft selbst. Aber man darf auch nicht vergessen, es gehen nach wie vor rund die Hälfte der Importe und Exporte Richtung Kontinent hin und her. Das hat zwar nachgelassen, aber deswegen, wie gesagt, rechne ich damit, dass man versuchen wird, Übergangsfristen zu finden und dann noch irgendwie eine Lösung herbeizuführen. Mir fehlt allerdings etwas die Fantasie, warum soll das in 2021 gelingen, was in den letzten 4,5 Jahren nicht gelungen ist.
Jetzt hast du gerade eben auch schon gesagt zum Thema Großbritannien Einigungen, dass auch Joe Biden da schon in Anführungszeichen seine Kommentare abgibt. Aktuell in den letzten Wochen hört man solche Dinge wie dieser Präsident hat nichts zu verlieren und noch viele mehr solcher Themen über Trump, da er auch noch sehr, sehr viel anrichten kann. Beispielsweise auch bei der G20-Videokonferenz am vergangenen Wochenende hat er ja nicht gerade mit Anwesenheit geglänzt, hat sich nur einmal selber gelobt, was für ein tolles Corona-Krisenmanagement er hat. Er versucht es Joe Biden sehr schwer zu machen. Die Wirtschaft ist auch alarmiert. Was meinst du, welche Auswirkungen hat das auf die USA und auch auf den Wechselkurs Euro-US-Dollar?
Ja, ich glaube, im Moment steht man etwas staunend daneben und betrachtet sich diese Situation, zum Teil amüsiert, zum Teil erschrocken. Es ist viel Getöse. Du hast völlig recht. Trump versucht im Moment, auch die Trump-Administration, dem Präsident-elect Steine in den Weg zu legen. Das fängt schon damit an, dass Steven Mnuchin Gelder, die die US Treasury nicht gebraucht hat, das Finanzministerium nicht gebraucht hat, zurückgeben will, sodass Joe Biden auf jeden Fall dann nochmal die Zustimmung des Kongresses dafür braucht. Und wir werden ja wir werden auf jeden Fall Nachwahlen haben für den Senat in Georgia. Mal gucken, wie das ausgeht. Unter dem Strich hat aber Trump auch, ich glaube, gestern Nacht gesagt, dass er die Entscheidungen vom Electoral College respektieren würde, sollte er dort am 14. Dezember nicht gewählt werden, dann wird er aus dem Weißen Haus ausziehen. Also ich glaube, unterm Strich sehr viel Getöse. Euro-Dollar guckt natürlich sehr viel stärker nach Zinsdifferenzen, was machen die Notenbanken und nimmt die politische Sicherheit, Unsicherheit ab. Da gehe ich von aus, dass die politische Unsicherheit eben abnimmt, dass der Dollar damit in seinem Charakter als Safe Haven, Währung, sicherer Hafen ein Stück weit zurückgeht und wir Wechselkurse im ersten Halbjahr möglicherweise Richtung 1,21, vielleicht auch 1,23 dann auf 6 Monate sehen können, würde ich, wie gesagt, das würde mich nicht überraschen, wenn wir da einen schwächeren Dollar sehen, aufgrund der zurückgehenden politischen Unsicherheit dann ab der offiziellen Wahl dann auch von Joe Biden.
Wir hatten es zu Beginn schon mal gehabt, Thema Asien, Pazifik und auch China. Jetzt ist es so, dass den 5. Monat in Folge China den Bestand der US-Staatsanleihen auch verringert hat. Es ist immer noch ein Geheimnis, wie viel amerikanische Staatsanleihen überhaupt im Bestand sind. Aber trotzdem ist es so, dass die Volksrepublik seit 5 Monaten das kontinuierlich verringert. Was steckt dahinter oder kann man daraus irgendwas ablesen?
Also da neige ich auch weniger zu irgendwelchen Verschwörungen oder ähnlichem. Man muss auf der einen Seite sehen, dass strukturell, also schon seit Jahren, das Handelsüberschuss, der Handelsüberschuss Chinas zurückgeht, dass man zu einem aktiveren Management der Währungsreserven übergeht, sicherlich nicht so abhängig sein möchte vom Dollar, der Euro in den letzten Monaten in etwas ruhigeres Fahrwasser gekommen ist, also man hier durchaus auf der Währungsseite diversifiziert. Wenn man nach Amerika guckt, dann ist es die amerikanische Notenbank, die eben sehr stark auch Treasuries aufkauft. Also insofern glaube ich, dass das eine relativ normale Entwicklung im Moment ist. Man hatte ja teilweise mal über 3 Billionen Währungsreserven, die ganz überwiegend, zumindest im Hörensagen nach, in Dollar investiert waren. Und dass man das ein Stück weit, wie gesagt, auf breitere Beine stellt, halte ich für völlig normal. Der Renminbi ist vor der Entwicklung normal Handelsbilanz, aber auch natürlich der schnelleren Erholung nach Corona stärker gegangen. Er steht zum Euro im Moment bei ungefähr 7,84, 85. Wir erwarten hier eine leichte weitere Stärke Richtung 7,75 in den nächsten 3 Monaten. Zum Dollar liegen wir bei 6,57, auch hier ein stärkerer Renminbi und auch dieser Trend sollte noch ein Weilchen anhalten auf die nächsten 3 Monate Richtung 6,40. Aber wie gesagt, das ist durchaus auch ökonomisch zu begründen und da muss man nicht irgendwelche anderen Theorien heranziehen.
Über die Handelsstreitigkeiten hinaus zwischen USA und China ist es so, dass sich jetzt über die letzten Jahre die 14 anderen ASEAN-Pazifik-Staaten den größten Freihandelsblock der Welt zusammengeschmiedet haben. Zu Deutsch regionale umfassende Wirtschaftspartnerschaft, abgekürzt wird es auch RCEP. Und es umfasst circa 2,2 Milliarden Menschen und 1/3 der weltwirtschaftlichen Wirtschaftsleistung. Wie ist deine Einschätzung zu dem Thema, da ja die USA und Europa außen vor stehen? Wie wirkt sich das auch auf den Handel von Deutschland aus?
Also was ich zunächst mal bemerkenswert finde, Jennifer, ist, dass wir 2020 keinerlei Verschärfung hatten dieser ganzen Handelskonflikte. Ist das nicht schön? Im Januar haben sich die USA und China zunächst mal geeinigt. Das ist dann auch nicht weiter verschärft worden. Du hattest schon Großbritannien angesprochen mit einigen Handelsabkommen. Selbst die Europäische Union und die USA haben Zölle gesenkt, was Hummer angeht. Gut, es ist bei den Fluggesellschaften, zumindest von europäischer Seite, kurzfristig mal anders gelaufen. Das wird man aber hoffentlich mit Joe Biden klären können. Also zumindest keine Eskalation in 2020. Und dann kommt eben nach 8 Jahren Verhandlungen dieses größte Handelsabkommen, was es jemals gegeben hat seit Gründung der WTO. In Asien mit 15 Ländern, hattest du auch schon angesprochen. Das ist, glaube ich, ein immenser Fortschritt für diese Länder. Japan und Australien haben das auch schon entsprechend kommentiert, aber viele andere Länder, die in diesem Abkommen drin sind, eben auch. Insofern eine sehr gute Ausgangslage für diese Länder, dann den innerasiatischen Handel voranzutreiben. Für Deutschland, Europa stellt sich die Frage, warum guckt man da eigentlich nur zu? Warum entwickelt man keine eigenen Ideen und Meinungen? Das fängt schon bei der neuen Seidenstraße an. Die geht ja immerhin bis Duisburg, bis Neuss und Duisburg. Da wollte eigentlich die deutsche Ratspräsidentschaft einen Schwerpunkt draufsetzen. Das ist dann sicherlich mit Corona und den Dingen drumherum etwas aus den Augen verloren worden. Aber hier müsste Europa wirklich eine Antwort finden. Deutsche Unternehmen werden sich auf diese Situation einstellen müssen, wenn diese Zollmöglichkeiten wegfallen in Asien, wenn also Koreaner, Japaner leichter beispielsweise chinesische Märkte erschließen können. Denn gerade die genannten Länder sind natürlich direkte Konkurrenten der deutschen Industrie im Maschinenbau, bei Autos, bei Elektrotechnik und Chemie. Die deutschen Unternehmen werden sich voraussichtlich darauf einstellen, indem sie stärker in dieser Region investieren. Aber für den Standort Deutschland stellt sich natürlich die Frage, wie damit umgehen. Und da müssen wir Lösungen finden. Und die müssen wir wahrscheinlich nicht nur auf deutscher, sondern die sollten wir auf europäischer Ebene finden. Da erlebe ich zu wenig und würde mir wünschen, dass die europäischen Länder und die Europäische Kommission, das Europäische Parlament dort entsprechende Ideen entwickeln und dann auch umsetzen.
Dann sind wir gespannt, wie das mit den Handelsstreitigkeiten, wie du gesagt hast, dieses Jahr sehr gering, nächstes Jahr weitergehen wird und auch mit den Abkommen, die noch ausstehen. Und dann danke ich dir für den Austausch und dann hören wir uns vielleicht auch das nächste Mal wieder.
Ja, vielen herzlichen Dank, hat Spaß gemacht.